Ja, hallo liebe Katharina, willkommen zurück aus
Hallo.
der sehr langen Sommerpause, die wir beide uns genommen haben, was den Podcast angeht, geht.
Ich
Weil
grüße dich, Kira. So schön.
genau. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Das sind jetzt 2 Monate gewesen, in der Urlaub war, in der aber auch sonst viel passiert ist. Und jetzt geht's weiter mit Tod und Tee. Und wir hatten überlegt, das letzte Mal, dass wir jetzt mal so eine Beerdigung mal so durchlaufen oder beziehungsweise auch, wir beide sind Rednerinnen, du bist Sängerin. Wie läuft das eigentlich ab vom Anfang? Ein Mensch ist gestorben, bis wir stehen dann in der Trauerhalle, dass wir da vielleicht mal so ein bisschen durchgehen, ne?
Ja, also tatsächlich ist es bei mir so, dass und vielleicht auch bei dir, dass das meiste natürlich über die Bestattungsunternehmen dann im nächsten Step abläuft. Das heißt, es kommt natürlich auch vor, dass die Hinterbliebenen mich schon kennen und es ist auch schon vorgekommen, wenn sich abgezeichnet hat, es wird ein Mensch sterben in unserer Familie und wir wollen, dass Katharina uns begleitet, in welcher Form auch immer, dass das schon angekündigt wird. Das ist aber eher die Seltenheit. Meistens ist es so, dass ich ja die Menschen nicht kenne und dass dann das Bestattungsunternehmen anfragt, haben sie dann und dann Zeit und dann kriege ich die Daten übermittelt.
Genau, ja, bei mir ist es auch so, wobei ich tatsächlich auch viele Anfragen, also viele private Anfragen habe. Das ist dann auch immer noch mal ganz lustig, wenn dann der Bestatter erst hinterher irgendwie dazukommt. Aber klar, die Anfrage kommt und meistens sind die, also die, um die es geht in der Rede, dann schon verstorben. Und dann triffst du dich auch persönlich mit den Angehörigen, ne? Oder wie machst du das?
Genau. Ja, genau. Also jetzt in Corona-Zeiten hatte ich es eine ganze Weile, da haben wir das Trauergespräch tatsächlich auch über ein Videotelefonat machen können. Also technisch wurden wir ja ein paar Jahre nach vorn katapultiert in dem ganzen Thema, ja. Und das hat auch gut funktioniert, wobei natürlich der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch immer auch noch das Schönere ist für die Hinterbliebenen, weil es eine größere Nähe hat. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückgehen zu diesem ersten Step. Es ist natürlich extrem selten, aber auch ganz toll, wenn wir den oder die Verstorbene kannten, also nicht ganz nah kannten, jetzt nicht falsch verstehen, sondern wenn wir die Möglichkeit hatten, über deren oder seine Wünsche zu sprechen. Ich glaube, die Möglichkeiten hast du ja eher mal, ja.
Genau, ja. Ja, durch die Sterbebegleitung ergibt sich das, also ich biete mich nie von alleine an, das muss ich dazu sagen. Wenn ich eine Sterbebegleitung mache, mache ich eine Sterbebegleitung. Es kommt aber schon mal vor, dass Angehörige fragen, wenn derjenige dann verstorben ist, Frau Litwin, kennen Sie jemanden, der Beerdigungen macht? Und dann sage ich, ja, ich mache das. Ich kann aber auch, habe da aber auch Kollegen, die ich ihm weiterempfehlen kann, weil ich finde das ganz, also das fände ich total pietätlos, mich da direkt irgendwie anzubieten, sondern mache das immer so ein bisschen da auch mehr auf Nachfrage. Und das wird dann aber, wenn die merken, ah, alles klar, dann wird das sehr gerne angenommen, weil das natürlich auch für die Familien auch nochmal schöner ist, wenn sie nicht noch eine weitere fremde Person mit reinholen müssen, sondern eine, die gegebenenfalls auch schon die Familie kennt, den Verstorbenen gekannt hat und schon so ein bisschen in der Geschichte, in diesem ganzen Setting mit drin ist. Und das macht, also das ist für mich natürlich auch noch mal emotionaler. Das wirst du auch irgendwie, glaube ich, erfahren, dass wenn man vorher schon die Möglichkeit hatte, mit dem Menschen zu sprechen, der dann verstirbt, dass das die Trauerfeier natürlich ein bisschen emotionaler macht, weil man auf einmal doch eine gemeinsame Erinnerung hat und sei sie noch so klein. Aber es macht das Ganze auch umso persönlicher, weil es nicht mehr nur eine Erzählung von Dritten über diesen Menschen ist, sondern man kann von dem Menschen selber was mitnehmen. Und das, ich finde das sehr schön. Ja.
Und auch die sogenannte Aufwärmphase in diesem Trauergespräch entfällt ja dann in dem
Genau.
Fall. Ne? Das ist, ich glaube nämlich, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, vor allem für Menschen, die überlegen, in diesen Beruf einzusteigen. Da bekomme ich zum Beispiel sehr häufig als Ausbilderin die Frage, oh, wie ist denn dann dieser Erstkontakt? Wie gehe ich denn da rein? Wie gehe ich denn in dieses Gespräch rein? Und viele können das überhaupt nicht fassen, nicht glauben, dass das eigentlich aus meiner Sicht wirklich erstmal mit so ein bisschen Smalltalk auch beginnt. Ja. Also, dass wir uns nicht hinsetzen und dass eben auch nicht am Tisch alle mit dem Kopf auf der Tischkante liegen und weinen, sondern dass natürlich beide Seiten auch erstmal kurz ankommen müssen in der Situation und dass da so ein Smalltalk wirklich helfen, also ein angemessener Smalltalk, ja, dass der helfen kann. Und tatsächlich ergibt sich das auch immer. Also ich komme dann hin zu den Angehörigen und meistens, wenn ich zum Beispiel irgendwo auf dem Dorf unterwegs bin, suche ich vergeblich die Hausnummern. Das ist so ein Klassiker, irgendwie stehe vor der 78, muss in die 79 und die nächste Nummer ist aber die 120. Ne? Also Dorfklassiker. Und dann rufe ich mal an oder dann kommt jemand raus und kommen Sie mal hier rüber. Und das ist dann so ein schöner Opener einfach, ne? Dass man sagt, Mensch, jetzt habe ich erst mal geguckt und schön wohnen Sie hier, ne? Dass man erstmal wirklich so einen menschlichen, ganz einfachen Einstieg hat. Und das überrascht viele, dass das so abläuft.
Ja.
Also ist vielleicht auch bei dir anders, aber wie erlebst du das?
Ich mache das auch, also das ist, man muss sich ja so ein bisschen beschnuppern. Ich mache das meistens schon beim ersten Telefonat, dass ich so ein bisschen von mir erzähle, damit ich, wenn ich da ankomme, nicht vollkommen fremd bin. Natürlich gesehen haben sie mich noch nicht, aber sie haben schon mal meine Stimme gehört, haben schon mal ein bisschen gehört, was ich so mache und wie das Gespräch so abläuft. Das mache ich auch bei einem Telefonat. Ne? Dann sage ich schon mal, und machen Sie sich keine Sorgen, ich werde dann vorbeikommen, wir machen gleich einen Termin aus. Sie müssen sich nicht groß vorbereiten. Wenn Sie möchten, können Sie schon mal Fotos raussuchen zum Beispiel, die Sie mir zeigen möchten oder so, weil ich das ganz gerne habe. Ich sehe ganz gerne den Menschen auch nochmal, also auf Fotos, und versuche im ersten Gespräch schon so ein bisschen die Angst vor diesem Trauergespräch zu nehmen, weil das natürlich auch erstmal, das ist ja kein Gespräch, auf was man sich freut, sondern ich glaube, das macht ganz vielen auch Sorgen. Das versuche ich im ersten Telefonat schon mal so ein bisschen zu beruhigen, zu sagen, ich nehme Sie an die Hand, machen Sie sich keine Sorgen, alles, was passiert, ich führe Sie da schrittweise durch, Sie brauchen sich auf nichts vorzubereiten, also so ein bisschen.
Ja.
Und fange dann aber auch die Gespräche an mit, was weiß ich, wenn am Vorgarten ist, meine Güte, Ihre Sonnenblumen, die sehen aber toll aus. Also so, dass ich irgendwie gucke, was finde ich da, sowas, was nicht mit dem Thema zu tun hat, wo ich mal kurz drauf ansprechen kann oder so,
Ja, und das ist aber dann, also vielleicht für die zuhörenden Menschen jetzt irgendwie eigenartig, also wir meinen das in dem Moment auch so, wir saugen uns da nichts aus dem Finger, sondern das sind dann eben die schönen Sonnenblumen und das ist dann auch authentisch und wahr und wahrhaftig und das merken die Hinterbliebenen. Und wie du sagst, also ich telefoniere natürlich auch vorher zur Terminvereinbarung mit den Hinterbliebenen und auch das mache ich ganz intuitiv und auch inzwischen natürlich wissend, dass die Menschen abgeholt werden wollen. Die sind ganz aufgeregt, ja, die sind ganz, also so meine Erfahrung, ganz nervös vor diesem Gespräch und da sage ich zum Beispiel am Telefon, ich verspreche Ihnen, dass ich mit Ihnen gemeinsam einen sehr würdevollen Abschied gestalte. Ja. Und da kriege ich so ein erleichtertes Danke am anderen Ende oft zu hören. Und so gehen die dann schon ein bisschen erleichtert in dieses Gespräch, weil die wissen, okay, da nimmt mich jemand mit.
Genau. Ja, und natürlich, also ich würde nie sagen, oh, was haben Sie für, weiß ich nicht, was finde ich denn ganz furchtbar? Ich würde kein Gartenzwerg irgendwie sagen, boah, das ist aber ein wunderschöner Gartenzwerg, den hätte ich auch, wenn ich es nicht so meinen würde. Also das mache ich schon nicht. Ich gucke schon, welche Gemeinsamkeit oder wo besteht vielleicht die Verbindung und man findet eine Verbindung. Bei, würde man sagen, 95% der Menschen findet man irgendwie einen Einstieg, der verbindet oder der das Ganze lockert.
Ja, also es gibt natürlich, und das wissen alle Menschen, es gibt natürlich die, wo man sofort eine Verbindung hat und es gibt die, das dauert ein bisschen. Ja. Meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn ich zum Beispiel mit einem hinterbliebenen Witwer spreche, der vielleicht in einem Alter ist, in der Generation, wo jetzt über Gefühle nicht so übermäßig gesprochen wurde oder wo innerfamiliär einfach über Gefühle nicht so intensiv gesprochen wurde, da dauert es natürlich deutlich länger, um für mich insofern ans Ziel zu kommen, dass ich auch diese feinen Informationen erhalte, also nicht nur den Lebenslauf als Gerüst, den ich immer abfrage, auch wenn ich keine Rednerin bin, die so arbeitet und sagt, dann war das und dann war das, sondern Ich brauche aber trotzdem erstmal ein Grundgerüst, auch wo ich anknüpfen kann. Aber so die wirklich tiefgehenden Dinge, ja, wie zum Beispiel der Charakter, das Lieblingsessen, worüber konnte man diskutieren mit der Person und warum. Und so ja, diese kleinen Feinheiten, ne, die Essenz so rauszukitzeln, da habe ich schon den Eindruck, das fällt manchen, ohne das jetzt in eine Kategorie Mann, Frau zu setzen, aber das fällt manchen Menschen schwerer als anderen einfach.
Ja. Ja, ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, das sind dann auch so Sachen, die hat man lange Jahre so gemacht, aber mal darüber nachgedacht, warum das so war oder auch das dann in dieser Situation mal eben parat zu haben, ist dann nochmal eine andere Sache. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die da dranhängt und dann auch das, was möchte ich eigentlich preisgeben und was macht mein Gegenüber mit den Informationen, die ich da preisgebe. Das merke ich auch, ist immer so eine, oder was heißt immer, aber ist oft eine Frage, wo ich dann manchmal sage, naja, Sie haben jetzt ganz viel erzählt und alles war gut und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Haben Sie sich denn nie irgendwie über irgendwas geärgert? Und dann sagen Sie, ja, aber wir wollen nicht, dass die Rede schlecht macht. Wo ich sage, nee, das geht gar nicht. Also ich nutze das, ich habe noch nie in einer Rede eine Person schlecht gemacht, sondern ich möchte einfach ein umfassendes Bild sehen. Und zu einem umfassenden Bild gehören einfach auch so, naja, was diese kleinen Macken, worüber man sich immer geärgert hat. So derjenige, der immer die Schranktüren offen gelassen hat. So natürlich ist das hat genervt. Und das hat aber irgendwie auch den Menschen ausgemacht.
Ja.
Und
ja,
ich glaube auch, das sind auch Sachen, die man trotzdem vermisst. Ne? Auch die Sachen, die,
ja,
die genervt haben, vermisst
ja
man hinterher.
Ja.
Genau.
Ja. Da finde ich zum Beispiel, das teile ich, die Erfahrung teile ich mit dir, dass dann so eine Sorge kommt, oh, wir wollen jetzt aber hier keine dreckige Wäsche waschen oder wir wollen jetzt hier nicht irgendwie, weil es gibt natürlich auch Menschen, die ganz, ganz schwierige Charaktere waren, die ganz schwierige Familienverhältnisse auch hinterlassen und vielleicht da auch ja, Grundsteine gelegt haben im nicht positiven Sinne. Also das gibt es natürlich. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ich sage dann immer zu den Hinterbliebenen, wenn die so ein bisschen drumherum eiern um dieses Thema, ich sage immer, wissen Sie, ich habe noch nie einen Heiligen beerdigt. Mhm. Na, also wir haben alle unsere Ecken und Kanten und dann alle lachen dann in dem Moment und dann sagen die, dann hauen die auch mal raus und sagen die, naja, also das war schon das und das war schon ein bisschen nervig oder was auch immer. Und dann sage ich, erkläre ich denen auch, wie das überhaupt vorkommen würde in der Rede, dass ich dann sage, wie nennen wir sie denn jetzt mal unverfänglich, nennen wir sie Frau Müller, ich sage ja immer einen Vornamen, ne? Das muss man natürlich dazu. Ja. Das muss man natürlich dazu wissen. Nennen wir sie Anna einfach, ja. Dass ich dann sage, und Anna hatte genau wie sie und ich ihre wunderbaren Ecken und Kanten. Und das gehört zum Leben dazu. Mit ihr konnte man zum Beispiel wunderbar und auch ganz energisch über politische Themen diskutieren. Und dann wissen alle, was gemeint ist, ohne dass ich irgendwie transportiere, die haben sich jetzt darüber gestritten oder wie auch immer, sondern das ist mehr so ein Nebensatz, aber damit alle wirklich wissen, okay, es geht hier wirklich um die Person und wir machen hier keine Lobpreisung, sondern wir haben uns mit dem Menschen beschäftigt.
Genau, ja.
Ja, also das ist auch eine Sorge, die wir auf jeden Fall nehmen können. Ja, und dann wollten wir ja eigentlich wirklich ins Detail gehen, auch am Tag der Beisetzung selbst. Ja, und da ist es zum Beispiel bei mir so, wenn ich als Sängerin und Rednerin gebucht bin, gucke ich schon, dass ich mindestens eine Stunde vorher da bin, wobei ich meistens eh nicht wesentlich früher in die Kapellen rein kann. Und wenn ich nur, in Anführungszeichen, nur als Sängerin gebucht bin, muss ich trotzdem relativ zeitig rein, um den Soundcheck machen zu können. Bin ich nur als Rednerin gebucht, ist das alles, sage ich jetzt mal, technisch am entspanntesten, dass ich da jetzt nicht noch viel einstellen muss. Aber ja, ich gucke schon, dass ich immer eine Stunde vorher da bin. Aber ja, alle KollegInnen, die uns jetzt zuhören, wissen ja, dass wir mitunter meist eh erst eine halbe Stunde vorher rein können und dass wir dann schon ins Schwitzen kommen, wenn der Redner, die Rednerin vor uns ein bisschen überzieht oder aus irgendwelchen Gründen innerhalb der Gesellschaft, dass sich vielleicht verschiebt, da kriegen wir dann schon ein bisschen, werden wir schon unruhig, weil wir wissen, wir müssen ja dann auch die Kapelle wieder räumen für die nächste Trauung.
Genau, genau, ja.
Das ist immer so Dinge, die weiß eben keiner vorher, ne? Und
Genau.
die weiß auch keiner über unsere Arbeit, wenn wir dann vor der Friedhofskapelle stehen, sehen schon, dass die ersten Gäste kommen und wir waren noch gar nicht in der Kapelle. Das sind so unsere Stressmomente, oder?
Ja, total. Also ich brauche das auch nochmal anzukommen an dem, also diesen Zwischending. Ich nutze das Auto schon oder die Autofahrt schon oft, um so ein bisschen runterzukommen. Aber dieses, ich lege meine Sachen da ab, ich blätter da nochmal durch und atme nochmal durch, brauche ich schon, auch um in diese Ruhe und Stimmung zu kommen und nicht, ja, für mich einfach, um in diese Ruhe und Stimmung zu kommen und die auch ausstrahlen zu können für die Angehörigen, die, glaube ich, das auch brauchen. Menschen, der ganz ruhig und entspannt ist und die auch da wieder, nicht nur mit den Worten, sondern auch mit dem, was sie ausstrahlt, sie an die Hand nimmt. Und dafür brauche ich halt manchmal einfach ein bisschen Ruhe vorher noch. Ja,
ja. Nee, ich meine, wir sind ja auch keine Roboter, ne? Nee. Und wir haben auch mal schlechte Tage. Also es gelingt auch mal besser und mal schlechter, sich wirklich richtig drauf einzulassen. Aber ich vergleiche das ganz gern mal mit einem mentalen Training. Wir fahren uns dort wirklich runter. Und bei mir ist es so, also die Gäste kommen, sagen wir mal, circa 20 Minuten vor der Trauerfeier, dann vor der Kapelle an. Wir gehen jetzt mal von der Kapelle aus. Es gibt natürlich auch, auch Vereinsräume, Dorfgemeinschaftsräume, wo sowas stattfinden kann. Wir gehen jetzt von der Friedhofskapelle aus und dann warten die aber auch vor der Kapelle geschlossen, weil dann alle zusammen reingeholt werden, wobei es bei uns so ist, oder ich versuche es auch so mit den Bestattungsunternehmen zu machen, dass die Familie ersten Grades, wenn die möchten, schon mal kurz rein können, schon mal gucken können, ist auch in Ordnung von der Dekoration, ist alles okay. Die Blumen werden dann vom Bestatter meistens draußen abgenommen, werden drin dekoriert. Die Bestattungsunternehmen, mit denen ich hier arbeite, die machen auch immer noch mal Fotos, damit die Hinterbliebenen im Nachhinein Fotos haben. Noch mal zur Erinnerung. Genau, und dann ist es so, entweder begrüßt der Bestatter oder ich begrüße die Gäste und bitte dann in die Kapelle mit hineinzukommen. Und das ist entweder in Stille oder schon beim ersten Lied. Das bespreche ich dann auch mit den Hinterbliebenen, wie wollen was machen. Und dann kommt es auch immer darauf an, wie groß ist die Gesellschaft und wie lang ist das erste Lied.
Genau.
Also alles Dinge, auf die wir damit achten. Ja. Und ich, also wenn ich nicht selber singe, dann bleibe ich auch immer noch hinten stehen, sozusagen an der Eingangstür. Es setzen sich alle hin, das erste Lied erklingt, wir gehen jetzt mal davon aus, zwar in Stille. Und dann komme ich wirklich erst nach vorn, wenn das erste Lied zu Ende ist, verneige mich dann immer noch mal vor der Urne, vor dem Sarg oder möglicherweise auch nur vor dem Bild. Es gibt also auch Trauerfeiern, wo nur ein Bild aufgestellt ist. Gibt es auch diverse Gründe, warum das so ist. Und dann beginnt erst die Rede. Und diese Zeit hinten an der Tür, die nutze ich auch immer noch mal, um mich ganz bewusst runterzufahren. Ja. Wie ist das bei dir?
Ja, manchmal mache ich es hinten an der Tür oder ich komme aus dem, also wenn die BestatterInnen begrüßen, dann fühle ich mich manchmal als Person zu viel bei der Familie vorne, weil ich denke, naja, die sind sowieso mit dem Kopf woanders und dann komme ich aus so einer Seitentür. Hier in Hagen haben viele Kapellen diese Seitentür, wo man dann nochmal, und dann komme ich aber mit der Musik und stelle mich dann auch, verneige mich nochmal und bin aber bei dem Lied schon anwesend, damit auch die Menschen schon mal sich quasi an mich gewöhnen können, gewöhnen können in Anführungsstrichen, aber damit sie mich schon mal sehen und wissen, okay, jetzt gleich geht's los und da nicht so überrumpelt von. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Vielleicht mache ich es auch für mich, aber das ist so mein Gedanke, den ich irgendwie habe, dass ich denke, dann stehe ich da schon mal und dann wissen sie schon mal, okay, damit geht es weiter. Ich bin so ein Mensch, ich plane auch gerne vor und denke immer, es ist gut, wenn man weiß, was danach kommt und wenn die schon mal wissen, okay, nach der Musik redet diese Frau da vorne. Und wenn Kinder dabei sind, dann mache ich es aber nochmal anders. Wenn Kinder dabei sind, und das spreche ich vorher mit den Angehörigen ab, sind Kinder eigentlich bei der Beerdigung dabei, dann gehe ich vorher hin und stelle mich persönlich bei den Kindern vor und sage, hallo, mein Name ist Kira Litwin, ich stehe gleich da vorne, ihr könnt das schon sehen, und erzähle über euren Opa, ne? Erzähle was über euren Opa, vielleicht haben eure Eltern das schon erzählt, wir haben uns darüber unterhalten. Und damit die Kinder halt schon so ein bisschen wissen, warum steht denn eigentlich eine fremde Frau jetzt da vorne und erzählt einem über meinen Opa. Und ich
Ja.
versuche die auch so ein bisschen an die Hand zu nehmen und sage dann auch, habt ihr
Ja.
noch gerade Fragen oder wenn ihr hinterher was fragen wollt, dann dürft ihr gerne fragen und versuche da so ein bisschen, aber das immer in Absprache mit den Erwachsenen, die dazugehören. Aber das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, oder ja, ich glaube, es ist für Kinder wichtig zu wissen, was da passiert und wichtig kennenzulernen, ah, wer ist denn die Person da vorne? Und die bereite ich gerne so ein bisschen drauf vor und stelle mich da nochmal gerne persönlich vor, einfach.
Ja, sehr einfühlsam finde ich das. Und das war auch was, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, dass ich wirklich auch für mich noch ein bisschen mehr mitgenommen habe, weil ich glaube, dass die Kinder da auch noch mal ja andere Fragen haben. Ne? Für uns Erwachsene ist das vielleicht jetzt logisch und schlüssig. Das ist jetzt eine Trauerrednerin, aber das, woher sollen die Kinder das wissen? Von daher, also das habe ich auf jeden Fall auch nochmal für mich mitgenommen. Und ganz interessant zu wissen, für die meisten, auch für viele angehende RednerInnen in dem Bereich, wir haben fast immer die Vorgabe von einer halben Stunde, was die Trauerfeier gehen darf. Das heißt, da geht es um die sogenannte Kapellenzeit bei uns, was die meisten Hinterbliebenen für eine Stunde buchen. Das heißt aber, die Stunde ist gesamt, das heißt eine halbe Stunde Vorbereitungszeit und eine halbe Stunde die Trauerfeier, weil dann natürlich der nächste Bestatter, die nächste Bestatterin und die Hinterbliebenen natürlich für die Folge Trauerfeier rein wollen. Das ist was, was viele Hinterbliebene zum Beispiel auch nicht wissen, wenn die gerne die Trauerfeier länger gehabt hätten, was ich aus meiner Sicht gar nicht immer unbedingt notwendig finde. Ich finde, eine halbe Stunde ist genau richtig. Jetzt gibt es aber Familien auch mit einem bestimmten kulturellen Hintergrund, die sagen, nee, das wird noch ausgeschmückt, es gehen noch mal alle nach vorne und es sind 100 Leute, stellen noch mal eine Kerze auf, wir machen noch mal ein Ritual, wir wollen noch mal verweilen, wir wollen nicht im Nacken haben, das hatte ich letztes Jahr, wir wollen nicht im Nacken haben, dass wir nach einer halben Stunde fertig sein müssen. Vielleicht sind wir nach einer halben Stunde fertig, aber wir wollen die Option, noch in der Kapelle bleiben zu dürfen. Fand ich einen guten und richtigen Gedanken. Und die wussten einfach nicht, dass die dann die doppelte Kapellenzeit buchen können. Können die ja machen, wenn danach noch frei ist, ne? Also wenn die das rechtzeitig anmelden. Und die Möglichkeit gibt es, aber ich sag mal, in wirklich 90% oder mehr der Fälle ist es so, dass wir eine halbe Stunde haben und dass die gut gefüllt mit Musik und schönen Worten auch ausreichend ist für die
Voll.
Kräfte der Hinterbliebenen. Ja, also da möchte ich mich auch wirklich positionieren, dass das in Ordnung so ist. Und ja, wir machen es meistens so, dass wir drei Lieder haben, eventuell noch ein viertes, was an die erste Stelle gesetzt wird. Bei vier Liedern haben wir es so, dass wir ein leichtes Instrumental haben für den Einzug der Gäste, was man auch gut runterdrehen kann, falls es alles schneller geht, was aber auch eine schöne Länge hat, falls es länger dauert, der Einzug. Na, weil du kennst es selber, das ist eine ganz eigene Dynamik. Sobald sich einer, nehmen wir mal eine Urne beisetzt, sobald sich einer an die Urne gestellt hat und ist noch mal kurz verweilt, denken ja alle anderen, das muss jetzt so sein und machen das dann auch. Und dann zieht sich das. Das ist schon passiert, bis zu, dass wir dann wirklich die Gäste hinsetzen mussten, weil wir sonst eine halbe Stunde rumgehabt hätten, bis alle durch sind. Ne? Das ist dann auch, ist auch so ein Thema. Ja, und dann, wenn alle sitzen, ertönt sozusagen das erste Lied, dann kommt mein erster Redeanteil. Und ich nehme dann auch immer Bezug auf das mittlere Musikstück. Also es gibt jetzt nicht den Moment, das ist eine Sorge von vielen Hinterbliebenen, dass ich dann das wie unterbreche und dann kommt ein Lied, das passiert nicht, sondern das ist natürlich eine ganz runde Sache, dass wir da Bezug drauf nehmen, wir RednerInnen, und dann kommt der zweite Redeteil, abschließende Worte und das Musikstück zum Auszug. Das läuft meistens so eine halbe Minute und dann kriegt der Bestatter oder die Bestatterin beziehungsweise Friedhofsmitarbeiterin von mir ein Zeichen, ein Nicken und dann wissen die, okay, jetzt nehmen wir die Urne auf oder wir nehmen den Sarg auf und gehen dann sozusagen zur letzten Ruhestätte, was wir als RednerInnen auch mit begleiten und entweder mit Ansagen beziehungsweise meistens reichen Handzeichen, dass man sagt, okay, wir erheben uns jetzt oder wir folgen jetzt, genau. Ja, und dann, um den Ablauf meinerseits abzuschließen, es gibt Hinterbliebene, die möchten, dass am Grab nochmal gesprochen wird. Es gibt welche, die sagen, das kann, die eigentliche Beisetzung kann dann in Stille passieren. Es ist alles gesagt. Ich teile beide Gedanken übrigens. Und dann ist eben die eigentliche Beisetzung und das Nachstreuen dann, also sprich, dass nochmal Blüten, Blumen nachgestreut werden dürfen der Hinterbliebenen. Wenn es nicht zu viele Gäste sind, begleite ich das auch mit, dann bleibe ich auch mit stehen. Wenn es aber eine sehr große Gästeschar ist von 100, 200 Menschen, da ist es schon so, dass ich mich dann zurückziehe, auch aus Zeitgründen natürlich, aber eben auch, weil ich finde, die dürfen dann auch für sich sein und unter sich sein. Ich bin trotzdem eine fremde Person und ziehe mich dann einfach zurück, melde mich aber immer noch mal am nächsten Tag. Also ich bin dann nicht verschwunden, sondern natürlich gebe ich noch mal auch ein Feedback meinerseits und bedanke mich da auch noch mal. Genau, und so ist mein Ablauf. Und das, was vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber dazugehört, ist eben der Aufbau von Technik hinterher und vorher. Und wenn wirklich eine Folge Trauerfeier ist, dann muss ich natürlich zusehen, dass ich meine Technik auch schnell abgebaut habe. Genau, aber das sind so Details, das ist, glaube ich, nicht so interessant für die Zuhörenden.
Genau. Ja, das mache ich ähnlich. Auch da, mir ist es bis jetzt tatsächlich noch nie vorgekommen, dass die am Grab nichts mehr gesagt haben wollten. Ich finde aber auch beides vollkommen berechtigt. Und was ich noch anbiete, das mag für manche sich auch komisch anhören, weil wir ja nun mal freie Rednerinnen sind. Ich habe Religion studiert und wenn ich merke, also auch das biete ich nicht an und sage, und dann sprechen wir noch ein Gebet, sondern wenn ich merke, die Familie hat einen gewissen Glauben, hat aber jetzt ist nicht so mit der Kirche verbunden, dann biete ich an, wenn sie möchten, spreche ich noch ein Gebet. Und auch das wird oft sehr, sehr dankend angenommen, weil die sagen, ach, wir wussten gar nicht, ob wir fragen dürfen, weil sie sind ja eine freie Rednerin. Und ich dann sage, das würde ich nie machen bei Leuten, wo ich das nicht spüre, aber manchmal, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, manchmal kommt da so ein gewisser Grundglaube mit, auch nicht häufig, und dann biete ich das auch noch mit an und dann spreche ich halt auch nochmal ein Gebet, weil ich finde, das muss ich gar nicht ausschließen. Und in dem Moment geht es nicht unbedingt um mich und meinen Glauben, also ich persönlich habe einen, sondern um den der Angehörigen. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man diesen Wunsch auch erfüllen kann, wenn er denn da ist. Wie gesagt, ich würde es nie von mir alleine sagen, so übrigens, ich habe noch das und das gemacht, ähnlich wie bei der Sterbebegleitung, sondern gucke da immer, was bieten mir die Angehörigen an oder was war ihnen wichtig oder sowas zum Beispiel, genau.
Ja, also ich überlege gerade, tatsächlich wurde ich auch schon mal direkt gefragt, ob ich sowas auch mache. Einmal wurde ich gefragt aus Sorge, dass ich es mache, weil sie es eben nicht wollen.
Genau, ja, ne? Genau. Gibt's auch.
Und einmal wurde ich gefragt, ob denn sowas auch möglich ist. Und da bin ich auch total offen. Also ich bin jetzt auch getaufte und konfirmierte Katholikin, halte aber von der ganzen Sache, weiß ich nicht, finde ich, sollte jeder Mensch selber entscheiden, vielleicht nicht im Babyalter für einen Menschen entscheiden, aber das ist eine andere Geschichte. Will sagen, dass ich also auch einen Bezug habe zu dem Glauben, auch wenn ich den jetzt nicht ausgiebig lebe, aber es ist für mich überhaupt kein Problem, da nochmal Worte zu sprechen und vielleicht auch ein Gebet oder das Vaterunser oder wie auch immer, ne? Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber extrem selten, weil die Menschen, die den kirchlichen Glauben, den christlichen Glauben haben, jetzt mal als Beispiel, die lassen sich natürlich meistens von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin begleiten, ja.
Genau. Nee, das kommt auch tatsächlich relativ selten vor, aber wenn, dann gehe ich darauf ein. So, wie gesagt, von mir alleine würde ich es nie machen und ich würde es nie unabgesprochen machen. Also wir sind ja in unserer Rede relativ frei, die bieten uns ihre Geschichte an und im Prinzip sagen wir ja aber nicht, was wir mit der, also wie wir machen. Und dann benutze ich auch Bilder, wo ich glaube, das passt. Ich würde aber nie ein Gebet sprechen, wenn ich glaube, das passt. Also das würde ich nie unabgesprochen machen. Das ist immer nur in Absprache.
Ja. Ja, geht mir ganz genauso. Ja, und dann ist es so, wir gehen mal von der kleinen Gästezahl aus, dass ich entweder, dass ich mich auch im Namen des Bestattungsunternehmens XY verabschiede, ja, Und dann gehe ich aber trotzdem, also ich erstmal bei allen verabschieden, dann gehe ich aber trotzdem immer noch mal zu meinen Auftraggebern hin und frage auch noch mal, ob alles nach ihren Wünschen, ob alles nach ihren Vorstellungen war. Das sind immer sehr, sehr friedliche Momente. Was nämlich auch viele Menschen sich nicht vorstellen können, ist die große Erleichterung bei fast allen Trauerfeiern nach der eigentlichen Beisetzung.
Ja.
Das klingt makaber und so ist es überhaupt nicht gemeint. Ganz im Gegenteil. Es ist, da wurde so bewusst Abschied genommen. Da wurde nochmal der Schmerz durchlebt. Da wurde vielleicht mal geschmunzelt bei der Trauerfeier im besten Fall. Da wurde aber auch geweint. Da ist ganz, ganz